ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel oder Blutzuckerspitzen nach dem Essen, die nicht schnell genug runterkommen, sind mittel- und langfristig gesehen ein echtes Gesundheitsproblem. Und durch den Druck habe ich noch mehr Belastung auf den Gefäßen. Es kann zu Verletzungen kommen. Dann bildet sich über die Jahre Arteriosklerose und somit enden viele Menschen leider ungefähr die Hälfte aller Sterbefälle in einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, also Schlaganfall oder eben Herzinfarkt. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen Typ 1, Typ 2. Man spricht mittlerweile auch von einem Typ 3 Diabetiker, weil diese Menschen eben auch dann viel mehr auf ihre Gesundheit achten müssen. Ist es eben auch so, dass die, würde ich mal sagen, tendenziell sogar in Summe gesünder leben. Wenn die Zelle aber angefettet ist, vollgestopft ist mit Energie durch einen überkalorischen, bewegungsarmen Lebensstil, dann ist es so, dass diese Türe von innen klemmt, sozusagen das Schloss von innen heraus verrostet. Und dann brauchen wir immer mehr Schlüssel, die an diesem gleichen Schloss immer wieder sich abwechselnd machen. Das heißt, die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse muss ansteigen.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel oder Blutzuckerspitzen nach dem Essen, die nicht schnell genug runterkommen, sind mittel- und langfristig gesehen ein echtes Gesundheitsproblem. Herzlich willkommen zu diesem Thema, das immer dramatischer wird, weil immer mehr Menschen unter Typ 2 Diabetes leiden, wobei leiden muss man in dicke Anführungszeichen setzen, weil wir spüren den Typ 2 Diabetes überhaupt nicht und das macht ihn auf lange Sicht so gefährlich, denn ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel greift die Blutgefäße an, macht die entzündlich und somit entsteht dort Bluthochdruck, das ist einer der möglichen Folgen und durch den Druck habe ich noch mehr Belastung auf den Gefäßen, es kann zu Verletzungen kommen, dann bildet sich über die Jahre Arteriosklerose und somit enden viele Menschen leider ungefähr die Hälfte aller Sterbefälle in einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, also Schlaganfall oder eben Herzinfarkt. Und deswegen möchte ich gerne mit dir heute 3 Tipps gegen hohe Blutzuckerspiegel besprechen. Wichtig ist erst einmal festzustellen, ob man eventuell schon einen leicht oder einen stark erhöhten Dauerblutzuckerspiegel hat. Manche wollen das gerne präventiv erfahren, das heißt schon relativ früh, damit man eben dann früh dagegen steuern kann. Das wäre das Allerbeste. Oder eben man hat vielleicht die Vermutung aufgrund eines nicht so gesunden Lebensstils und gewisse gesundheitliche Probleme, ob man da vielleicht schon drin gelandet ist, um eben dann auch entsprechend mit Medikamenten und natürlich mit einem veränderten Lebensstil dagegen anzugehen. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen Typ 1, Typ 2. Man spricht mittlerweile auch von einem Typ 3 Diabetiker. Ich möchte nur mal auf die ersten zwei zu sprechen kommen. Typ 1 Diabetiker, wenn die ihren Blutzucker nicht unter Kontrolle haben, dann kann es sogar absolut lebensgefährlich werden und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Ja, die Hypoglykämie, das heißt, es kann zu einem Schock kommen und zu einem Herz-Kreislauf-Zusammenbruch. Die wissen normalerweise schon ganz gut Bescheid und können damit auch sich sehr gut managen. Und wenn man das kann, dann hat man auch ein sehr, sehr gesundes Leben vor sich. Das ist also nicht etwas, was einen zwangsläufig früher unter die Erde bringt. Im Gegenteil, weil diese Menschen eben auch dann viel mehr auf ihre Gesundheit achten müssen, ist es eben auch so, dass die, würde ich mal sagen, tendenziell sogar in Summe gesünder leben. Typ 2 Diabetes ist ganz klar hauptsächlich lebensstilbedingt, Bewegungsmangel, falsche Ernährung. Aber wichtig wäre einmal herauszufinden, wie es eigentlich da aktuell steht. Es gibt hier, was man tun kann, wie zum Beispiel den HbA1c-Wert beim Arzt messen lassen. Das ist nicht unbedingt eine kassenärztliche Leistung. Man kann den Arzt fragen, ob das irgendwie funktioniert. Es ist ein Wert, der aber auch, wenn man den selber bezahlen würde, echt nicht viel kostet. Ein paar wenige Euro, aber eine wahnsinnig hohe Aussagekraft hat in Bezug auf die Insulinsensitivität. Also wie gut der Körper mit Hilfe von dem Insulin aus der Bauchspeicheldrüse den Zucker wegpacken kann, wenn er denn im Körper nach der Verdauung angekommen ist. Denn es zeigt die Verzuckerung der roten Blutkörperchen an und zwar über die letzten 3 bis 4 Monate. Und somit hat man einen guten Aussagewert, also beispielsweise bis zu 5,6%. Bis dahin spricht man nicht von einem Diabetes Typ 2 von 7 bis, jetzt muss ich überlegen, was, 6,4 spricht man von also von Prädiabetes, von einer Vorstufe des Diabetes. Und ab 6,5 spricht man eben dann von einem manifesten Diabetes Typ 2, der auch dann bitte behandlungsbedürftig ist, weil er langfristig sonst ganz große Schäden im Körper bis hin zur Erblindung und zur Amputation von Gliedmaßen führen kann, weil das Gewebe schon so angegriffen ist, dass es regelrecht, gerade am Bein beispielsweise, Diabetiker, Zeh oder Fuß amputiert, also wegfault und amputiert werden muss. Die Idee ist grundsätzlich, den Blutzuckerspiegel einigermaßen niedrig zu halten und die Insulinsensitivität hoch. Ich möchte hier gerne eine metaphorische Sprache verwenden. Wenn du dir die Zelle vorstellst, da wo der Zucker hinversorgt werden soll, wenn er im Blut im Übermaß vorhanden ist, dann hat die Zelle Türchen. Und diese Türchen brauchen einen ganz bestimmten Schlüssel, der eben dann die Türen öffnet, damit der Zucker rein versorgt werden kann. Wenn diese Zelle, also dieser Schlüssel ist übrigens das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse, wenn die Zelle aber angefettet ist, vollgestopft ist mit Energie durch einen überkalorischen, bewegungsarmen Lebensstil, dann ist es so, dass diese Türe von innen klemmt, sozusagen das Schloss von innen heraus verrostet. Und dann brauchen wir immer mehr Schlüssel, die an diesem gleichen Schloss immer wieder sich abwechseln machen. Das heißt, die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse muss ansteigen. Und das macht ihr auch eine gute Zeit lang mit. Aber irgendwann ist die erschöpft und dann lässt die Insulin, die Schlüsselproduktion, immer mehr nach, bis sie einfach komplett zum Erliegen kommt. Und dann gibt es nur noch mit externem Insulin, was man sich spritzen muss, beziehungsweise eben mit Medikamenten, die das letzte bisschen Insulinproduktion aus der Bauchspeicheldrüse herauskitzeln. Und das sollten wir so gut wie es geht vermeiden. Jetzt aber zu den drei Tipps. Und natürlich könnte man auch eine komplett eigene Folge machen über die Ernährung bei Diabetes Typ 2. Ganz einfach ist es, dass wir versuchen sollten, die Kohlenhydrate nicht auf Null runterzufahren, aber sinnvoll zu reduzieren und dafür eine höhere Fett-Eiweiß-Kombination. Und da sind wir auch schon beim Tipp 1. Denn wenn es darum geht, die Blutglucose in einen vernünftigen Bereich reinzubekommen, dann dürfte es ziemlich klar sein, dass wir versuchen sollten, etwas weniger Glucose, also sprich Zucker, dem Körper zu geben, damit das eben ins Blut überwandern kann, damit er nicht so viel Zucker ins Blut rüberwandert. So ist es richtig formuliert. Das bedeutet, dass wir eben diese typischen Kohlenhydratquellen wie Nudeln, Reis oder auch Brot, Müsli, selbstverständlich vor allem Süßigkeiten und gesüßte Getränke so gut wie es geht vermeiden bzw. deutlich reduzieren sollten, zugunsten, und das ist wichtig, weil wir dürfen nicht nur etwas wegnehmen, weil das hat dieses Gefühl von Verlust, sondern wir geben auch etwas dazu. Und das ist eben dann eine Fett-Protein-Kombination. Beispielsweise ein griechischer Joghurt, in das man dann Beerenfrüchte reinwerfen kann. Beerenfrüchte sind die Obstsorten, die verhältnismäßig wenig Zucker im Vergleich zu sehr vielen sehr wertvollen Vitalstoffen liefert. Du kannst aber auch zum Beispiel einen Salat mit Feta essen. Du kannst ein Rührei mit wechselnd Gemüse essen. Und bitte auch unbedingt mit dem Eigelb, weil das Eigelb ist eine Nährstoffbombe. Wenn du dir ganz einfach machen möchtest, könntest du dir auch einen Proteinshake mit Haferflocken reinmixen und dort, wenn du Lust hast, auch noch ein bisschen von diesen gerade eben schon genannten Beerenobst mit reinmixen. Du kannst Fisch, Fleisch, Tofu mit Gemüse und einer leckeren Soße dazu packen. Und hier ganz wichtig, damit eben eine solche Kombination auch gut schmeckt, braucht es eine leckere Soße dazu. Und ich sage, dass man sehr gerne eine fettbetonte Soße nehmen kann, damit man das eben auch sehr gerne isst. Und das passt dann auch für eine sehr gesunde Ernährung, weil diese Beispielrezepte, die ich gerade eben genannt habe, und wenn du das YouTube-Video anschaust, hau doch bitte gern mal dein persönliches Low-Carb-Lieblingsrezept in die Kommentare rein. Ich bin mir sehr sicher, dass dir viele sehr dankbar sind, weil manchmal Dinge auftauchen, wo man sagt, hey, das habe ich ja immer hier, aber auf diese Kombinationsidee kam ich noch gar nicht. Deswegen vielen Dank, dass du das in die Kommentare reinschreibst und alle anderen lest sie einfach mal durch. Pick dir eins, zwei, vielleicht drei Dinge raus, wo du sagst, das könnte mir auch schmecken, das werde ich einfach mal versuchen, weil dann hast du schon den Hebel deutlich Richtung gesund gestellt. Die Idee ist also, Die Kohlenhydrate nicht komplett wegzulassen, das ist übertrieben, aber sinnvoll zu reduzieren und dafür eben mehr Protein in Kombination mit Fett zu dir zu nehmen, weil das den Blutzuckerspiegel generell glättet. Das ist also Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, da ist schon ein bisschen detaillierter, das ist nämlich das Gewürz Zimt zu verwenden. Zimt hat den Inhaltsstoff MHCP. Und der sorgt dafür, Achtung, dass dieses in der metaphorischen Bildsprache vorhin verwendete Schloss an der Zellentür verchromt wird. Das heißt, das Schloss läuft dann flüssiger. Es steigert die Insulinsensitivität. Und selbst wenn diese Zelle vorher schon insulinresistenter war, dann hilft Zimt etwas dabei, dass eben in Zukunft weniger Insulin gebraucht wird, um diese Türe zu öffnen, damit der Zucker aus dem Blut da rein versorgt werden kann. Das ist natürlich keine Wunderwaffe, man darf jetzt nicht hier Wunderwas erwarten, aber wenn man Zimt ohnehin gerne mag, passt übrigens auch wunderbar in das vorhin genannte griechische Joghurt mit den Beerenfrüchten rein, dann kann man das sehr gerne machen. Achtung, Zimtsterne als Weihnachtsgebäck kommen hier leider nicht in Frage, weil die Zimtsterne natürlich neben Zimt auch Was liefern. Du weißt schon, jede Menge Zucker. Und das ist ja genau das, was wir tendenziell vermeiden sollten. Noch ein Hinweis, es gibt einige Menschen, die zum Beispiel eine nicht so gut funktionierende Leberentgiftung haben, die auf höhere Mengen Kumarin reagieren. Und der Cassia Zimt, der hat nämlich eine größere Menge von genau diesem Stoff. Und das kann durchaus problematisch für die Leber werden. Und deswegen solltest du dann eher den Ceylon-Zimt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, korrigiert mich gerne, wenn ihr mögt, also Ceylon geschrieben mit Y, dass ihr diesen Zimt verwendet, weil der deutlich weniger von diesem Kumarin hat. Kommen wir jetzt zum abschließenden Tipp. Den Tipp Nummer 3, old but gold. Ja, was ist es wohl? Guck einfach, dass du bei dem, was du isst, Brot, Reis, Nudeln insbesondere, eher die Vollkornvariante bevorzugst. Und damit ich dir das ein bisschen in einer leicht lockeren Sprache erklären kann, erlaube mir bitte hier wieder Bilder zu verwenden. Also, wir haben die Kohlenhydrate. Und die Kohlenhydrate sind im Prinzip wie Konfetti. Zucker ist wie Konfetti. Und wenn wir das Konfetti, also was Süßes essen, dann ist dieses Konfetti ganz schnell durch die Darmwand hindurchgefallen. Du kannst dir den Darm, die Darmwand vorstellen wie eine Art Maschendrahtzaun, einen sehr engmaschigen. Und wenn du Konfetti drauf wirfst, dann ist das Konfetti, der Zucker, ratzfatz im Blut. Dann haben wir diese wahnsinnige Blutzuckerspitze und der Körper ist massiv damit beschäftigt, dieses Konfetti in die Zellen zu versorgen, wie ich es vorhin beschrieben habe. Wenn wir Nudeln, Reis oder auch Weißbrot nehmen, das ist nicht direkt Konfetti, das ist ja noch kein Zucker. Alles wird an Kohlenhydraten im Körper, im Darm, nach der Verdauung, bei der Verdauung zum Zucker. Aber das ist es noch nicht. Das sind so eine Art Zeitungspapier. Ja, das sind also ganz viele Konfetti-Schnipsel verbunden und das ist wie eine Art Zeitungspapier. Jetzt braucht der Körper Enzyme, die eben dann dieses Zeitungspapier Stück für Stück verdauen, aufschnipseln, in kleine Papierfetzen eben in Konfetti aufspalten. Aber du kannst ja vorstellen, bei Nudeln, bei Reis, also bei weißem Reis, weiße Nudeln und bei Weißbrot dauert das ein klein wenig, bis das komplette Papier eben dann in Konfettistücke zerrupft oder verarbeitet ist. Und deswegen geht dieser Blutzucker nur nach und nach oben, bis eben das komplette Papier verarbeitet ist. Jetzt kommen wir zu den Ballaststoffen, die eben dann in braunem Reis oder in Vollkornnudeln, in Vollkornbrot enthalten ist. Du kannst dir das ebenfalls vorstellen wie so Zeitungspapier, aber das sind regelrechte Bündel mit zwischendrin Pappkartons. Und diese Pappkartons, da muss der Körper richtig hart dran arbeiten mit seinen Scherchen, mit diesen Enzymen, das sind wie so kleine Scheren. Und da ist er am Machen und Tun, ist richtig viel Arbeit. Und dementsprechend dauert es deutlich länger, bis aus diesem Papierbündel mit dem dazwischengelegten Pappkarton, mit den Ballaststoffen, eben tatsächlich das Konfetti entstanden ist. Es dauert sehr, sehr lange. Deswegen steigt der Blutzuckerspiegel nur ganz sachte an. Hält sich natürlich auch länger auf einem niedrigen Niveau, weil es dauert lange, bis das ganze Zeug zerschnitten ist, aufgeteilt ist. Und da hinten sinkt es auch ganz langsam und jetzt wichtig, auch wieder deutlich kontrollierbarer ab. Mit dem Kontrollierbaren meine ich, wenn du ein Weißbrot isst oder irgendwas an weißen Nudeln, dann hast du eine hohe Spitze, du bist schnell angenehm satt, aber weil eben der Körper dann viel Insulin draufjagt, ist der Zucker auch meistens sehr schnell wieder versorgt und das sorgt dafür, dass du kaum noch Karenz hast, um eben dir was Vernünftiges zu essen, weil du hast jetzt Hunger, du musst jetzt irgendwas essen und wenn da einer von diesen ganzen Getreidedealern, also sprich Bäckereien, auf deiner Straße auftaucht, dann ist eben schnell mal ein Franzbrötchen oder eben eine Zuckerschnecke gegessen, um eben praktisch dann diesen Unterzucker wieder auszugleichen. Isst du aber ballaststoffreich, hast du genau dieses Problem nicht, weil der Blutzuckerspiegel langsam ansteigt, langsam verarbeitet wird, langsam kontrollierbar wieder abfällt. Das ist ein Riesenvorteil. Generell, so die Kernaussage, jetzt mal gerade in Bezug auf Punkt 1 und Punkt 3 von diesen drei Tipps, ist, dass du auf dem Teller umverteilen solltest. Mehr Proteine, mehr hochwertige Fette und etwas weniger Kohlenhydrate. Und diese Kohlenhydrate, die du dann isst, sollten selbstverständlich auch mehr Pappkarton-Kohlenhydrate, also die Vollkorn-Variante sein. Und damit machst du eine wunderbare Basisarbeit, um später möglicherweise nicht unter den schlimmen Folgen einer Diabetes Typ 2 zu leiden. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, aber genau, mach auch was dafür.